2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Freiheit.
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millantons vor unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim. Das Spiel des 27. Spieltags der 2. Bundesliga findet am Samstagabend, den 8.4. um 20.30 Uhr in der Voith Arena statt. Es empfängt dabei der Tabellenzweite, den Tabellenvierten. Hätte vor einem halben Jahr auch noch keiner dran gedacht. Das Hinspiel beider Mannschaften am Millantor endete in einem intensiven, aber für beide Seiten recht mageren 0:0. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. So, bevor wir am Samstagabend in und gegen Heidenheim antreten, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Seit 2014 gab es 17 Duelle der beiden Teams in der zweiten Liga. Wir gewannen 7 dieser Duelle, spielten 3-mal unentschieden und verloren 7-mal. Also eine sehr, sehr ausgeglichene Bilanz. Schauen wir allerdings auf die Auswärtsbilanz des magischen FCSP in Heidenheim, sieht da schon ein bisschen anders aus. Bei keinem Verein hatten wir meines Wissens bis 2021 eine schlechtere Auswärtsbilanz. Bitte korrigiert mich da auch gerne in den Kommentaren. Und dann kamen die letzten beiden Auswärtsspiele mit 2 Siegen und einem sagenhaften Torverhältnis von 8:5 für uns. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an das Ende erst nach unserem ersten Auswärtssieg mit Yannick erinnern. Es war uns ein Fest. Aber kommen wir zu unserem Gast, die Fan des 1. FC Heidenheim ist. Sie ist zum ersten Mal bei uns und stellt sich unseren HörerInnen dennoch mit unseren 3 klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zu deinem Verein gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Hallo Carsten, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Mein Name ist Petra Nier. Ich bin in einem Vorort Heidenheims geboren. Ja, es gibt sogar Vororte dort. Und aufgewachsen, bin in Heidenheim zur Schule gegangen, kam dann nach ein paar Uni-Jahren wieder dahin zurück. Lebe zwar jetzt nicht mehr direkt in Heidenheim, aber immer noch im Landkreis. Ich bin eigentlich ein Relikt aus einer Zeit, als die Mädchen in der süddeutschen Provinz entweder aufs Pferd gesetzt, sofern genügend Kleingeld vorhanden, oder im örtlichen Turnverein angemeldet wurden. Ich fand beides maximal gruselig und war dann eben beim Fußball zumindest dabei, wenn nicht schon auf dem Feld. Hab dann quasi Jahrzehnte am Spielfeldrand und in Stadien verbracht, als Kind mit meinem Dad, als der FCH noch HSB hieß. Später mit meinem Bruder, dann mit meinem Sohn, die beide dort in der Jugend spielten. Also mein Bezug zum Verein besteht eigentlich wirklich nur von außen. Ich habe von außen alle Aufstiege über die Jahrzehnte hinweg mitgemacht. Kenne Holger Sandwald, den jetzigen Vorstandsvorsitzenden, noch als Abteilungsleiter in der Landesliga und Frank Schmidt als Spieler in der Oberliga. Und ja, beschäftige mich jetzt immer noch intensiv mit dem Verein, verfolge die Entwicklung und finde es ungeheuer spannend, was im schwäbischen Hinterland so läuft und was gehen kann, wenn man das Ganze maximal bodenständig und in Ruhe angeht. Das sehr unspektakulär also.
Ach, das so unspektakulär ist das ja gar nicht. Es ist ja quasi eine gewachsene Fan-Freundschaft mit dir und dem Verein sozusagen. Bevor wir jetzt gleich zum sportlichen Teil kommen, können wir ein wenig mal über das Drumherum beim 1. FC Heidenheim sprechen. Du sagtest ja schon, der hieß früher einmal anders. Es gibt bei Wikipedia einen sehr, sehr interessanten Eintrag über den 1. FC Heidenheim. Sandhausen wollte ich gerade schon sagen. Gottes Willen.
Das ist schon der übliche Versprecher. Alles gut.
Ganz genau. Vor allem, ich habe es mir auch noch aufgeschrieben, ja. Weil ich wollte eigentlich einläuten mit dem Satz, ihr spielt jetzt seit 2014 in der zweiten Liga und für viele Fans seid ihr einfach ein Dorfverein wie Sandhausen. So, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Das wäre die nächste Einleitung gewesen. Aber die spare ich mir denn jetzt oder mit. Den Verein gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger. Ihr habt es ja auch im Namen 1846, ist es, glaube ich, ne?
Genau.
Führ uns mal durch die Historie.
Die Historie beginnt wie vieles in Deutschland mit Turnen. 1846 hat sich quasi da ein Turnerbund gegründet, es kamen immer mehr Sportarten dazu. Und die eigentliche Fußballgeschichte hat tatsächlich, glaube ich, 1911 begonnen mit ein paar jungen Ingenieuren vom Voith, die, also von der Firma Voith, die da wohl das Ganze offiziell gemacht haben. Und dann gab es innerhalb von Heidenheim diverse Vereine. Also man hieß mal VfL und VfR und irgendwann war es dann eben der HSB, der Heidenheimer Sportbund, aber eben ein Mehr-Spartensportverein. Und wie es halt so ist, wenn der Erfolg kommt und du dann merkst, du möchtest gerne aufsteigen oder du kannst aufsteigen, gibt es eben Lizenzierungsverfahren, auch schon für die Regionalliga. Und das geht dann auf dem ehrenamtlichen Feld, funktioniert das einfach nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Und dann hat man eben gesagt, okay, wir teilen uns auf. Wir verlassen den Mutterverein und machen eine Neugründung. Das war dann 2007. Man ging quasi den umgekehrten Weg wie der FC Nürnberg. Da haben sich alle anderen Sparten abgetrennt und die Fußballer blieben übrig. Und in Heidenheim haben sich nur die Fußballer abgetrennt. Aber das handelnde Personal blieb komplett gleich.
Okay. Apropos handelndes Personal. Dass der Frank Schmidt schon so lange bei euch ist, hat ja auch mit eurem jetzigen Vorstandsvorsitzenden und den von dir erwähnten damaligen Leiter Spielbetrieb Holger Sanwald zu tun, der jetzt euer Vorstandsvorsitzender agiert. Es ist so quasi so eine Symbiose. Kannst du uns ein bisschen über die Beziehung der beiden so informieren, so wie das entstanden ist, wie mit was für Zielen die angetreten sind? Genau.
Ich glaube, Holger Sanwald ist jemand, der seine ganz eigenen Ziele schon immer hatte und der hat schon in den 90ern als Abteilungsleiter der Landesliga sich dazu geäußert, dass er das durchaus sieht, dass Heidenheim eines Tages in der Bundesliga spielt. Ich würde mal sagen, dass sehr viele Leute ihn da sehr belächelt haben und niemand wirklich damit gerechnet hat, dass es irgendwann mal so kommen könnte. Aber er war immer schon sehr, sehr ehrgeizig. Frank Schmidt hat in Heidenheim gespielt und Holger Sanwald hat ihn eines Tages einfach überredet, für einen Trainer einzuspringen, der kurzfristig gegangen wurde. Und er sollte eigentlich nur nach seiner Karriere quasi, oder ich glaube, der hat sogar noch gespielt und das war so fast ein Stück Spielertrainer, dass er lediglich für 2 Spiele dieses Amt übernimmt und man dann eben einen normalen Trainer sucht. Und Fun Fact bei dem Ganzen war, dass tatsächlich das erste Spiel von Frank Schmidt gegen Alexander Zorniger war, der damals Normannia Gmünd in der Oberliga trainiert hat. Also das war das war die erste Begegnung der beiden. Und das lief dann so gut und war dann so torreich, diese beiden Begegnungen, und irgendwie blieb er dann. Und die beiden, ich kann ja nichts über die persönliche Beziehung sagen. Ich denke, die sind eng befreundet natürlich, haben die gleiche Zielsetzung, sind beide sehr, sehr ehrgeizig und wenn auch nach außen seit Jahren das Mantra bestand, wir müssen nicht aufsteigen, wir wollen nur die Klasse halten, denke ich, dass das schon seit Jahren eigentlich der Plan war und das auch ganz gezielt angegangen wurde, diesen Aufstieg in die erste Liga irgendwann zu packen.
Ja, also man, wenn man sich die Entwicklung der Jahre anschaut, ist es ja auch so, ne? Also so wie ihr in der zweiten Liga agiert habt mit der Konstanz, aber dazu kommen wir ja gleich später nochmal. Du hast in einer der letzten Rasenfunk-Folgen mit Tim und mit Max und mit Robert aus Ringsburg gesprochen. Du hast darüber gesprochen, wie sehr der Fußball und im Speziellen der FCH in Heidenheim in der Region verwurzelt ist. Ihr lebt ja in so einem, ich habe es jetzt mal, nenn es mal Bermuda-Dreieck aus zwischen Stuttgart, Ingolstadt und Augsburg. Augsburg, jetzt rede ich auch schon so, Gottes Willen.
Ja, Regensburg. Ich habe schon gehört.
Genau. Ja, genau. Dass ihr lebt da in so einem Bermuda-Dreieck, Ulm nicht zu vergessen, die gehören ja auch noch dazu. Wie hoch ist denn euer Potenzial als Zuschauermagnet in der Region eigentlich? Das ist, kannibalisiert sich ja doch schon alles sehr doll, oder?
Nee, es kannibalisiert sich eigentlich gar nicht. Ich muss dir widersprechen. Sowohl Ingolstadt als auch Augsburg spielen in Heidenheim tatsächlich gar keine Rolle. Die haben hier auch nie eine Rolle gespielt. Also dieses Bermuda-Dreieck existiert eigentlich nicht. Hier geht es eigentlich um ganz andere Vereine. um den VfR Aalen, den SSV Ulm und Heidenheim. Also eher diese Gerade, würde ich jetzt mal sagen.
Okay.
Und diese anderen beiden Vereine waren sehr viel früher sehr erfolgreich, hatten auch relativ viel Geld am Start, Investoren am Start und sind beide ganz fürchterlich baden gegangen. Und ich denke, also ich weiß gar nicht, also Aalen jetzt die zweite Insolvenz und Ulm zweimal, dreimal insolvent geworden. Also wirklich krass. Und ich glaube, das war das mahnende Beispiel hier, dass dieser Weg auf jeden Fall nicht gegangen wird. Und die Diskrepanz war aber so groß. Also wer für Aalen war, war grundsätzlich gegen Heidenheim. Und ich glaube, in Ulm ist es noch schlimmer. Und was auch immer die Ulmer und die Aaler nur tun werden, die gehen lieber zum Handball. Also die werden nie in Heidenheim ins Stadion gehen.
Das ist starker Lokalkolorit. Das ist ja wie bei uns auch mit dem Verein von der Müllverbrennungsanlage und uns.
Genau, also ihr würdet auch lieber zum Handball als wechseln, ne?
Ja, natürlich.
Ja, eben.
Genau.
Und genauso ist es hier auch. Und was vielleicht auch noch dazu kommt, hier werden die Menschen tatsächlich entweder als VfB-Fan oder als FC Bayern-Fan geboren. Und es gibt mehr Bayern-Fans als VfB-Fans tatsächlich. Es gibt hier auch offizielle Fanclubs von den Bayern. Heidenheim oder der FC Heidenheim ist da tatsächlich ein relativ kleines Licht.
Aber das so dennoch braucht er ja jetzt halt ja auch nicht mit Backsteinen, ne? Also so Ablösesumme, also Kleinschmidt war ja ist auch nicht gering gewesen, so, ne? Ihr seid ja dann neben den TV-Geldern ein bisschen auf die Zuschauereinnahmen eingesehen, aber eigentlich eher auf üppigere Sponsoreneinnahmen. Wie verhält es sich denn da in der Region? Du erwähntest schon euren damaligen Hauptsponsor und Namensgeber der jetzigen Arena, der da ja ein großer Mäzen auch in der Gegend war. Aber jetzt müsst ihr euch ein bisschen anders aufstellen, weil ihr ja nicht dieses Beispiel, ihr habt ja dieses drohende Beispiel Ulm und Aalen vor Augen. Wie verhält es sich denn da bei euch?
Also ich fühle mich ganz schlecht, weil ich dir ständig widerspreche.
Echt?
Was Tim Kleindienst betrifft, er ist tatsächlich der Einzige, für den man mal richtig Geld in die Hand genommen hat. Sonst hat man das die ganzen Jahre überhaupt nicht gemacht. Also unsere Transfers stammen oft aus Ligen drunter. Also wir haben tatsächlich welche geholt aus der Regionalliga, die sich dann in Heidenheim erst richtig entwickeln. So richtig Geld in die Hand für Spieler hat man in Heidenheim eigentlich nicht genommen. Also das Geld, was man hatte, also das ist diese
ja, aber jetzt zahlt ja auch trotzdem
eine Philosophie. Ne?
Aber jetzt zahlt ja dann trotzdem Zweitliga Gehälter und nicht Drittliga-Gehälter, oder?
Also das ist richtig, ja, natürlich, ja. Hoffe ich doch mal. Also ich glaube sonst, das könnte natürlich die Erklärung für die Regionalligaspieler sein, ne? Aber nee, ich glaube, es sind schon anständige Gehälter, die hier gezahlt werden. Von Mäzen würde ich nicht sprechen. Also es gibt einen großen Pool, eine Pyramide, wie in vielen anderen Vereinen auch. Mhm. Es gibt drei große Sponsoren. Das ist die Firma Freud, die Firma Hartmann und seit kurzem gibt es einen neuen Trikotsponsor. Das ist die Firma MHP. Das ist eine Porsche-Tochter. Ich glaube, ein Consulting anderen Unternehmen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann gibt es sehr viele mittelständische Sponsoren. Also fast jeder Supermarkt hat hier seine Aktien drin und das wächst permanent, also man wirbt da sehr aktiv drum. Ich denke, der Hintergedanke ist, wenn einer wegbricht, dann hast du immer noch ein großes Fundament und eine Basis und bekommst eben keine Probleme, selbst wenn dir ein großer Sponsor wegbricht. Und die Stadtwerke Heidenheim tatsächlich, die haben auch noch ihre Finger mit drin. Also da gibt es auch so einen Passus, die fördern auch. Und dann war es natürlich so, dass über Jahre die Stadt sehr viel mitgeholfen hat, dass das alles finanziert werden konnte.
Okay. Das ist ja auch ein bisschen, das sorgt ja sicherlich auch für nicht geringe Diskussionen innerhalb der Stadt, oder? Also nicht jeder ist ja Fußballfan und nicht jeder sieht ein, dass man dafür Gelder ausgeben muss.
Ich denke auch, das ist mit der Grund, warum die Zuschauerzahlen und die Fanzahlen doch relativ niedrig sind. Also zumindest aus meiner Sicht sind sie relativ niedrig. Da würde mir vielleicht manch einer widersprechen für das, was der Verein ja eigentlich bietet, ne? Also für den Fußball, den sie spielen und den Erfolg, den sie haben. Ja. Ist das schon relativ wenig. Die Fanszene wächst, die sind auch sehr rührig, sehr engagiert. Also jetzt auf dem Betzenberg waren immerhin 1500, was für Heidenheim echt viel ist. Ja. Und die haben eine ganze Anerkennung, also die geben wirklich alles. Aber grundsätzlich ist der Verein tatsächlich in Heidenheim nicht sonderlich beliebt, behaupte ich jetzt einfach mal. Vermutlich kriege ich morgen wütende Anrufe, aber in Heidenheim sind die Menschen wie die Ostalbrau und Sport ist hier sehr verwurzelt. Man spielt Handball, man spielt Baseball, man spielt Hockey. Jeder noch kleinere Dorfverein hat eine Bezirksligamannschaft. Also und die über Jahre hinweg war es schon so, dass man gesagt hat, naja, das ganze Geld fließt in den FCH und das kann es ja nicht sein. Und es war so ein bisschen eine ungute Stimmung immer. Es ändert sich jetzt. Ich würde mal sagen, seit 2-3 Jahren wird es besser tatsächlich. Aber es ist hier immer noch Thema, ganz klar. Und was sicherlich auch ein Grund ist, die Lage vom Stadion. Also die Freud Arena, für uns ist es das Albstadion und wird auch immer das Albstadion bleiben, liegt eben auf dem Schlossberg. Es gibt vom Verkehr her gibt es wirklich Probleme, ganz klar. Also du hast von der Zufahrt her Probleme, die Parkplätze, das ist alles nicht so einfach. Das Klinikum ist direkt nebendran, das Kongresszentrum ist direkt nebendran, das Naturtheater ist direkt nebendran. Und jetzt durch den Erfolg hast du plötzlich die Topspiele am Samstagabend. 20.30 Uhr, ganz schwierig. Das macht auch nicht so sonderlich beliebt auf der Ostalb.
Dann wird es ja, wenn ihr dann nächstes Jahr doch gehen wir mal von aus, ihr steigt auf, dann wird es ja noch schlimmer werden für euch, oder? Also da mit Freitagabendspielen, möglicherweise Samstagabendspiel, Sonntag.
Das wird ja ein Thema, ja, also wir müssen ausbauen. Also du hast zwar die 15.000 Plätze würden zwar reichen, aber die Sitzplätze nicht, ne? Also vorgeschrieben sind, glaube ich, für die erste Liga 8.000 Sitzplätze und im Moment sind es, glaube ich, 5.900. Also es reicht auf gar keinen Fall. Es wurde auch schon vor Jahren ein Verkehrsentwicklungsplan, aber es fehlt noch der Bebauungsplan. Es gibt entsprechende Pläne. Das bedeutet aber, dass zum Beispiel auch das Areal um das Stadion rum verändert werden muss. Da befinden sich zum Beispiel jetzt die Hockeyspieler mit einem Platz, mit einem in ehrenamtlicher Arbeit errichteten Vereinsheim. Und die schreien natürlich auch nicht Juhu, wenn jetzt der FC Heidenheim kommt und sagt, also jetzt hätten wir doch gern die Ecke für uns. Wir brauchen mehr Platz. Da gibt's Gespräche, auch nicht so einfach. Es wird drüber gesprochen, dass man Parkhäuser bauen muss dann. Also man braucht dann, geplant sind quasi zwei Parkhäuser, eins für die Fans, eins für die Gäste. Es ist geplant, ein Blockheizkraftwerk. Es passiert viel mit Solar und so weiter. Also da, die Pläne sind stapelweise, aber man muss es halt umsetzen und das wird sicherlich nicht ganz so einfach, ja.
Okay, jetzt sind wir im Stadion angelangt, also können wir so langsam Richtung sportlichen Teil überwechseln. Bevor wir das Spiel am Samstagabend angehen, würde ich gerne noch mal ein bisschen auf die Saison so aus Sicht, aus Heidenheimer Sicht schauen. Im Gegensatz zu den bisherigen Saisons, abgesehen sagen wir mal jetzt von 2017, 2018, habt ihr euch sehr schnell unter den Top 5 etabliert und die meiste Zeit auf Platz 3 verbracht. Ne? Was hat sich eigentlich geändert daran? Ne? Ihr seid in eurem Stil mit dem intensiven Laufbereitschaft, schnellem vertikalen Spiel, super schnellen Umschalten, doch ja immer treu geblieben. Das war ja immer so Frank Schmidts Stil, ne? Balleroberung und ab geht die Post nach vorne. Was hat sich da geändert? Ist das nur die Effizienz von Tim Kleindienst, der knipst, wie er will?
Nein, auch wenn das gerne überall so steht. Also er ist ein großer Faktor, ganz klar. Also er hat 20 Tore gemacht diese Saison, da braucht man gar nicht rumdiskutieren. Mhm. Aber grundsätzlich sind alle konstanter geworden, habe ich das Gefühl. Mhm. Der Kader an sich ist ausgeglichener, er ist breiter geworden. Es gab relativ wenig Verletzungen, wenig Ausfälle. Die Effizienz ist unglaublich gestiegen in jedem Bereich eigentlich. Also wir waren ja zum Beispiel letzte Saison noch die Mannschaft mit den zweitmeisten Pfostenschüssen. Und diese Saison gehen die Dinger halt rein, ne? Man hat die Auswärtsschwäche in den Griff bekommen. Also das war ja eklatant. Man hat zwar zu Hause alles gewonnen, aber auswärts wahnsinnig viele Punkte liegen lassen. Ich denke auch, dass das Spiel mit dem Ball deutlich verbessert wurde. Also wir sind nicht mehr am Ende der Passstatistik, sondern eher Mitte, oberes Drittel. Das war auch mal ganz, ganz Banane. Auch da ist es so eine Fundamentgeschichte, denke ich, ne? Also das Fundament passt jetzt einfach.
Ja.
Sie sind die Duracell-Hasen der Liga, aber das eben mit einem ganz breiten Fitnessfundament. Also die sind eben wirklich alle fit. Und das hat ein paar Jahre gebraucht einfach. Und ein Beispiel ist vielleicht auch Florian Pick, den ich total toll finde und sehr schätze. Mhm. Und der vielleicht ein bisschen untergegangen ist, aber der viel für die Geschichte steht. Der kam aus Kaiserslautern mit Kühlwetter zusammen, hatte hier große Schwierigkeiten, Fuß zu fassen. Es hat nicht wirklich funktioniert, hatte Probleme mit Verletzungen, wurde dann verliehen nach Ingolstadt, kam aus Ingolstadt zurück. Und da haben wir was aus dem geworden. Ist. Also finde ich irre.
Das stimmt. Das sagte auch unser Coach heute. Heute war ja schon die vorgezogene PK, weil er heute seinen Trainerschein, sein Fußballlehrerschein ausgehändigt bekommt und deshalb in Düsseldorf ist. Deshalb hat er die PK vorgezogen. Er sagte, Heidenheim ist für mich die kompletteste Mannschaft der Liga, die keine wirkliche Schwäche hat und in allen Spielphasen überzeugt. Zudem haben sie Spieler mit enormer individueller Qualität. Kleindienst und Pick sind da nur zwei Namen. Ich würde jetzt noch dazu nehmen, Jan-Niklas Beste, der aus Werder kam, von Werder kam, oder eigentlich zwei Jahre in Regensburg gespielt hat und dort jetzt mit im Schatten von Kleindienst natürlich auch zu einer absoluten Granate Leistungsträger herangewachsen ist. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millanton VDS-NDS-Team bei ihrem Podcast. Heute stelle ich mal keine der leckeren Biersorten von Kervida vor, die könnt ihr nämlich selbst probieren. Beim Brauereifest zum 10-jährigen Jubiläum des Prototyps. Das Fest findet am 14.04. von 18 bis 24 Uhr in der Kervida Brauerei am Sinsdorfer Kirchweg 94 bis 92 statt. Am besten fahrt ihr mit den Öffis und steigt am Hirschkäferweg aus. Kommt alle, es gibt neben den Bierspezialitäten auch Live-Musik und lecker Essen von der Brutzelhütte und Segis Pizza. Mehr zur Kervida Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zum Brauereifest findet ihr unter www.kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Aber dennoch ist ja eure Spielweise dennoch sehr klar und einfach. Also es wird nie kompliziert. So, ne? Es ist schnelle Balleroberung durch eine ganz starke Defensivreihe und dann vertikal nach vorne und jetzt Florian Pick und Beste, die sind halt auch Menschen oder sagen wir, Spieler, die den Tim Kleindienst perfekt bedienen können und auch selber noch Gefahr beim Abschluss haben. Allerdings ist ja halt auch auffällig, dass da doch sehr, sehr viel in der Luft passiert. Ja? Also hohe Anzahl von Flanken, meisten gewonnenen Kopfballduelle seid ihr, glaube ich, auch dabei. Ihr spielt ja dann mit Risiko eigentlich auch nach vorne, ne? Also die müssen ja dann ins Angriffsdrittel, die Bälle. Birgt das denn nicht auch eine Gefahr, dass ihr dann wieder ausgespielt werdet? Oder ist das dieses Jahr einfach ein Lauf, so hat das, glaube ich, Fabian Hürzeler heute auch gesagt, wenn du Tim Kleindienst einspielst, der trifft einfach gerade alles, weil er diesen Lauf hat. Und der trifft einfach aus jeder Position, weil er das einfach sich erarbeitet hat, diesen Lauf.
Also ich denke, es birgt auf jeden Fall ein relativ großes Risiko. Ich meine, man hat es jetzt auch in Kaiserslautern gemerkt. Mhm. Du musst halt wirklich immer volle Konzentration laufen. Und wir wissen, also viele von uns zumindest wissen, was es bedeutet, wenn ich viel Kraft aufwende, wenn ich viel laufe über einen längeren Zeitraum und wirklich immer 100% gebe, dann lässt die Konzentration irgendwann einfach nach. Und wenn dann sowas kommt, wie jetzt auf dem Betzenberg mit dem verschossenen Elfmeter, was natürlich immer mal passieren kann, um Himmels Willen, das ist gar kein Vorwurf, aber das macht ja was mit dir, ne? Das macht was mit dir mental. Du schaltest vielleicht ganz unbewusst dieses 1% kurz zurück und dann wird es schwierig. Also wenn dann die gegnerische Mannschaft eben die Power noch hat, dann läufst du eben genau in solche Situationen. Und klar, wenn du Mannschaften hast, die sehr im Spiel mit Ball, mit sehr viel Ballbesitz unterwegs sind und erstmal 10 Minuten von links nach rechts spielen und den Ball halten, ist es vielleicht ein sehr langweiliges Spiel, aber da passieren dir halt nicht unbedingt solche Spiele wie uns jetzt gegen Kaiserslautern oder auch leider gegen HSV, ganz klar.
Da versuchen ja auch immer die Journalisten jetzt auch gerade, oder einige Journalisten haben ja nicht nur die Heidenheimer Zeitung, die ich jetzt mal kurz zitiere, sondern auch bei uns die Mopo hatte das heute in der PK gefragt, ob das nicht eine Schwäche von euch wäre, dass ihr quasi in der letzten Viertelstunde oder in den letzten 5 Minuten euch Tore fangt und dadurch sicher geglaubte Siege abgibt. Da war Frank Schmidt, wie soll man sagen, um das höflich zu sagen, etwas erbost.
Das hast du schön ausgedrückt. Mhm.
Und hat den Journalisten da auch gleich ins Hab 8 genommen und ein bisschen zurechtgewiesen. Und auch Fabian Hürzeler sagte, dass das bei euch wohl nicht so ein mentales Problem ist, weil ihr das abschütteln könnt. Aber dennoch bleibt ja die Frage, wenn dir zweimal sowas passiert und möglicherweise passiert es ein drittes Mal und dann lässt du den Kopf nochmal hängen und dann kassierst du noch das dritte Gegentor beispielsweise, oder?
Ja, aber es gab halt auch die Gegenbeispiele, ne? Es gab eben auch einige dieser Spiele, da lag man bis kurz vor Schluss zurück und hat die Dinger halt noch geholt. Also das kann genauso in die andere Richtung kippen und ich habe das Gefühl tatsächlich gar nicht, dass das ein mentales Problem dann ist. Ich glaube, es wird einfach so hingenommen, das wird so akzeptiert, dass kann passieren, dann wird's abgehakt und dann wird wieder losgelaufen und ich sehe da tatsächlich, wenn wir jetzt in die andere Richtung gehen, ich sehe dann nicht den BVB in München. Also das, wo du irgendwann mal nur noch mit hängenden Schultern und hängendem Kopf vor lauter Angst über den Platz humpelst. Also nee, das glaube ich nicht. Nee.
Nee, das hatte Hürzel auch gesagt, dass er das nicht sieht, dass das da ein Problem geben würde in der Einstellung oder Motivation der Mannschaft, sich davon beeindrucken zu lassen. Gibt es denn irgendwas an deiner Mannschaft, was dir in der ersten, so jetzt in den letzten, sag mal, letzten 26 Spielen überhaupt nicht gefallen hat? In der bisherigen Saison. Ja, was dir überhaupt nicht gefallen hat?
Also, Schatz, eine ganz interessante Frage. Ist natürlich jetzt ganz schwierig, wenn zum einen will ich jetzt auch nicht so himmelhoch jauzen klingen, aber wenn natürlich eine Mannschaft die beste Saison ihrer Geschichte spielt, mit über 50 Toren auf Platz 2 steht vor diversen anderen, ist das natürlich schwierig zu überlegen, was gefällt mir nicht. Mhm. Also an der Mannschaft speziell finde ich eigentlich alles gut. Welch Wunder. Also man merkt einfach, dass die einen unheimlichen Spirit haben, dass die alle super miteinander können. Die sind auch alle sehr, leutselig ist ein ganz blödes Wort, aber die sind alle auf dem Boden geblieben. Also die haben alle einen unheimlich guten Humor. Du kannst mit denen Kaffee trinken gehen, whatever. Also da ist keiner abgehoben. Das ist einfach eine richtig gute Truppe. Und mir fällt das da tatsächlich schwer, jetzt irgendwas Negatives zu sagen. Es tut mir leid.
Nee, das muss dir nicht leid tun. Das ist auch gar nicht so schlimm. Es war immer die Frage, es gibt ja immer irgendwie so Kritikpunkte, wo man sagt, so, aha, das ist, da müssten, da könnten wir noch besser sein oder da könnten wir noch, das ist, das könnte uns mal hinten rüberfallen oder so. Das war so der Punkt dieser Frage, die ich gestellt habe. Aber lass uns mal bitte zum Spieltag kommen. Du sagtest schon, das Zuschauerinteresse ist in Heidenheim relativ also ist nicht so hoch, nicht gering, sondern nicht exorbitant hoch. Wie viele Zuschauer erwartet ihr denn? Also wir werden mit 1822 Zuschauern anreisen, viele davon mit dem Sonderzug. Da wünsche ich jetzt schon mal
sehr
viel
lange,
Spaß.
Ja, mhm. Ja, habe ich gesehen.
Finde ich jetzt schon mal viel, viel Spaß. Aber wir haben unser komplettes Kontingent ausgeschöpft. Was glaubst du denn, wie viel Zuschauer es noch geben wird?
Von eurer Seite? Davon aus, dass es ausverkauft sein wird, tatsächlich.
Das ist nicht so häufig, ne, bei euch gerade.
Es zieht wieder an. Mhm. Also die Corona-Jahre, die haben da schon ziemlich einen Bruch tatsächlich hinterlassen. Also nachdem wieder Zuschauer im Stadion zugelassen wurden, hat es relativ lange gedauert, bis das auch wirklich angenommen wurde. Also das, aber ich habe das Gefühl, es zieht jetzt wirklich wieder an, ganz klar. Mhm. St. Pauli ist jetzt natürlich eine Mannschaft, natürlich ist das Stadion voll, ne? Also wenn St. Pauli kommt, ist das Stadion voll. Wenn Kaiserslautern kommt, ist das Stadion voll. Vielleicht auch noch beim KSC, beim HSV. Na klar, als der VfB noch kam oder bald wiederkommt, man weiß es nicht. Dann ist das Stadion schon voll. Aber wenn Magdeburg kommt oder wenn Sandhausen kommt, dann ist das Stadion nicht voll, ganz klar. Also dann hast du von 15.000 möglichen, hast du vielleicht dann 9. Mehr sicherlich nicht.
Okay.
Ich fürchte, es liegt vor allem an der Attraktivität des Gegners, ja.
Ja, das ist ja auch häufig so. Sag mal, aber bevor wir zum System und Aufstellung kommen, Stand heute werden bei uns fehlen Christopher Avevor, Etienne Amenido, Egor Matanovic, David Nemeth und auch gestern wurde Erik Smith behandelt. Laut Hürzeler soll er aber wieder fit sein. Laut Medienbericht ist es aber dann noch irgendwie eine Verhärtung im Hüftbeuger. Ich hoffe, er fällt nicht aus. Ich weiß, dass bei euch im letzten Spiel Maloney ausgefallen ist. Ist der wieder fit? Du sagtest im Vorgespräch, der hätte eine Rippenprellung.
Also unsere PK war natürlich noch nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also wer das Spiel gesehen hat in Kaiserslautern und gesehen hat, was der abgekriegt hat. Und der hat jetzt eben diese Brustkorbprellung, diese Rippenprellung. Sehr schmerzhafte Geschichte, ich kann es mir nicht vorstellen, vor allem wenn du so gehandicapt in ein Spiel gehst, wie willst du da in die Zweikämpfe, wenn du eh schon ein Problem mit deinen Rippen hast. Also ich kann es mir tatsächlich nicht vorstellen, dass er spielen wird. Beck fällt immer noch aus, der wurde ja jetzt operiert, der hat ja lange Probleme an der Achillessehne schon. Leider, der hat sich auch super entwickelt und hat ganz tolle Spiele gemacht, bevor eben das mit der Achillessehne kam. Ansonsten kann ich dir, also von den aktuellen Kaderspielern würde ich jetzt mal sagen, sehe ich da keine Probleme. Da müssen eigentlich alle fit sein. Aber wer weiß, was Frank Schmidt morgen erzählt. Womöglich habe ich komplett Unrecht. Aber im Moment hoffe ich noch, dass es, also mir tut es sehr leid, dass Maloney fehlen wird. Aber ich hoffe noch, dass es dabei bleibt im Moment.
Okay, aber auch keine gesperrten Spieler nach dem letzten Spiel, sondern kann aus dem Vollen schöpfen sozusagen.
Ja, meines Wissens ja. Tomala darf wieder ran, der war ja 2 Spiele gesperrt wegen der roten Karte, aber sonst müssten eigentlich alle an Bord sein.
Okay, dann kommt ihr also mit einer breiten Brust. Ihr seid jetzt die letzte Niederlage war gegen Braunschweig, ihr seid mittlerweile 7 Spiele in Folge ungeschlagen. Wie mental stark ist diese Mannschaft jetzt? Also sind die so selbstbewusst und treten auf und wollen sagen auf jeden Fall, wir werden gewinnen? Und beantworte bitte noch die letzte Frage von Lorenz Adlung auf Twitter. Kriegt Tim Kleingeld nach dem letzten Fehlversuch die große Flatter und weiß sein Team und jetzt ein Wortspiel einen Bärendienst? Gott.
Okay, Rasenfunkgekirrte Trapsen. Ja. Nein, ich halte den für total stabil. Ich glaube, der hat entsprechende Zeiten hinter sich, die wirklich schwierig waren über einige Jahre. Und ich halte den für komplett stabil. Und wer ihn nach dem Spiel gesehen hat, im Interview, wie lässig der das weggesteckt hat. Also nee, glaube ich tatsächlich nicht, dass er Flatter kriegt. Aber wer weiß das schon, ne? Wer weiß, wann Stürmer aufhören zu treffen. Ja. Wann ein Lauf
hoffentlich beendet am ist. Samstag.
Ja, eher nicht. Aber man weiß es nicht. Möglich ist alles, klar. Aber damit rechne ich tatsächlich nicht, nee.
Das sollte dann auch die Frage von Sir Henry auf Twitter beantworten, warum gewinnt der magische FCSP und nicht alles Fahrer Frank, weil Tim Kleindienst-Serie reißt. Ganz einfach.
Okay. Ich glaube, okay, das große Problem für beide Mannschaften am Samstag wird sein, dass einfach zwei Duracell-Hasen gegeneinander laufen und ja, das wird sicherlich eine wahnsinnig interessante Geschichte, ja.
Das glaube ich auch, weil beide sind jetzt, also wir werden jetzt nicht großartig umstellen, glaube ich, weil der Fabian Hürzler hat jetzt auch nicht wirklich nach den letzten Spielen großartig Grund, eine andere Mannschaft aufzustellen. Es sei denn, Smith fällt verletzungsbedingt aus, aber eigentlich hat er jetzt nichts, wird er jetzt sicherlich nichts dran ändern. Maloney fällt aus, ist klar, aber da ist jetzt, das ändert ja nichts an der Grundausrichtung von Frank Schmidt, gehe ich mal von aus.
Also ich denke auch nicht, nee, ich vermute, dass Tomala reinrutschen wird für Maloney.
Und da wir verfügen ja ähnlich wie ihr jetzt über eine sehr, sehr stabile Defensive. Und was macht dich denn dann zuversichtlich, dass ihr gegen uns gewinnt?
Es ist zu Hause.
Ja, gut, die letzten Mal war es auch zu Hause.
Das macht nichts, man ist trotzdem eine Macht. Na gut, aber verloren haben wir nicht. Also, ne, es geht vor allem, es ist schwierig. Also, ich finde es tatsächlich sehr, sehr schwierig dieses Mal. Ich habe gegen Kaiserslautern, vorher hätte ich einen Punkt unterschrieben, hätte ich völlig in Ordnung gefunden. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen, dass ich einen Punkt jetzt auch in Ordnung finden würde. Aber ich habe auch keine Angst vorm Spiel. Ich denke, das wird eine ganz heiße, ganz enge Geschichte. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, in welche Richtung das kippt. Also ich habe was im Kopf, aber ja, wir werden sehen.
Ja gut, dann ich lasse dich natürlich jetzt hier nicht rausgehen ohne einen Tipp für Samstagabend.
Hey, da bin ich ja so furchtbar schlecht drin. 2-2.
Ach. 2-2. Okay, ich tippe auf ein 2-1 für uns. Okay. Weil ich will ja den 10. Sieg in Folge. Alles andere wäre ja langweilig. genau. Ich wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Und wenn ihr mit dem Sonderzug fahrt, jede Menge gute Laune, gutes Stehvermögen und wünsche euch eine gute Anfahrt. Passt alle auf euch auf. Petra, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das super nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte in dieser doch so hübschen Sendung gehören dir. Bitteschön.
Ich danke dir. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich wünsche uns allen ein absolutes Spektakel mit dem besseren Ende für den FC Heidenheim.
Danke dir. Und tschüss.
Tschüss.